Hallo, liebe Hörer von Legendary Games. Ich sag euch, ich habe sowas von keine Lust, was zu machen. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe mal in das Zimmer da rein. Hey, was macht denn ihr beide da? Hallo Sascha, hallo Christian.
Ja, hallo zusammen. Ich verstecke mich gerade vorm Hotelmanager.
Hi, wir haben gar keine Lust, irgendwas zu machen. Wir spielen hier nur Videospiele auf unserem Großbildschirm und geh weg oder mach einfach mit.
Ja, und damit wären wir auch beim Thema von heute. Und zwar, wir besprechen heute das Spiel Lazy Jones. Und da muss man einem Putzwagen, dem Hotelmanager und einem unangenehmen Gast ausweichen auf den Gängen. Und man macht vieles, aber arbeiten tut man eigentlich nur in zwei Räumen.
Echt? Man arbeitet sogar da drin? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
Naja, also man reinigt mal die Toilette oder man geht zumindest mal drauf. Und dann hat man natürlich noch die Besenkammer. Da macht man ja auch was. Und vielleicht arbeitet er sogar in der Bar. Das ist ja nicht ganz klar, ob das Arbeit ist oder ob er da den Barkeeper eher stört.
Ich glaube auch, der will da einen Drink bekommen. Aber bevor wir da jetzt richtig ins Spiel einsteigen, sollten wir vielleicht nochmal ganz vorne anfangen und uns fragen, warum eigentlich Lazy Jones? Das ist, glaube ich, ein Spiel, was bisher in einem Podcast, soweit ich weiß, noch nicht besprochen wurde. Auf der anderen Seite ist es aber zumindest in meiner Erinnerung ein Spiel, dass früher jeder, der ein C64 hatte, mal auf irgendeiner Diskette, obwohl es nie auf Diskette rausgekommen ist, dann doch irgendwo in seiner Diskettenbox hatte. Ich habe mir das Thema ausgesucht heute und Lazy Jones ist so ein Spiel, das ich früher nie verstanden habe. Es gab ja so ein paar Spiele, da ist man als Kind nicht dahinter gekommen, was man eigentlich tun sollte. Das hatte meistens zwei Gründe. Entweder war es die fehlende Anleitung, wissen wir ja alle, dass die normalerweise nicht bei den Disketten beilag, oder es war einfach die Sprachbarriere. Als Kind konnte ich noch kein Englisch, da war dann halt auch sowas wie Ultima oder so natürlich völlig unspielbar. Und Lazy Jones fällt auch in diese Kategorie Spiel, jedenfalls für mich. Wobei man sich jetzt natürlich fragen kann, was gibt's denn da eigentlich nicht zu verstehen? Nun, zum einen wusste ich noch nicht mal, was Lazy heißt. Ich habe das Spiel auch früher als Kind immer Lazy Jones genannt und entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass das bestimmt auch in diesem Podcast noch ein, zwei Mal passieren wird. Und mein Problem im Spiel war damals, dass ich da mal rumgerannt bin und gedacht habe, irgendwas musst du doch hier machen. Du musst hier irgendwas finden. Einen Schlüssel zum nächsten Level. Irgendwo gibt's, naja, sowas wie ein Endgegner oder es geht irgendwo weiter. Irgendeine Aufgabe muss man da erledigen. Und ich bin damals als Kind überhaupt nicht darauf gekommen, dass das ein reines Highscore-Spiel ist und dass es einfach nur darum geht, letztlich nichts zu machen, von der Arbeit fern zu bleiben und faul zu sein und Computerspiele zu spielen. Konnte ich mir als Kind nicht vorstellen, vielleicht weil ich auch so naiv war, weil man das ja so von den Eltern und von anderen Erwachsenen immer kannte. Die sind halt den ganzen Tag bei der Arbeit gewesen, waren fleißig, kamen abends irgendwie kaputt nach Hause und die haben bestimmt nicht, glaube ich jedenfalls, den ganzen Tag Videospiele gespielt.
Du hast ja gesagt, du hast dir das Spiel gewünscht, damit ist ja die Katze aus dem Sack. Ich habe eigentlich gedacht, du wünschst dir das Spiel, damit wir wieder ein Spiel mit Fahrstuhl besprechen.
Jetzt erwischst du mich aber gerade auf dem falschen Fuß. Ein Spiel mit Fahrstuhl. Warum?
MAD-TV?
Ach so. Ja gut. Stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, das ist eine Verbindung und das Bürogebäude von MAD-TV ist jetzt natürlich ein bisschen größer, aber sieht dem Hotelgebäude, in dem wir uns hier bewegen, ja auch ein bisschen ähnlich.
Wir haben ja leider schon ein Fahrstuhlspiel gesprochen mit Mission Impossible. So gesehen gehen uns da wahrscheinlich auf Dauer dann die Titel aus, aber vielleicht finden wir noch was, wo man vertikal sich bewegen muss und dafür auch wieder einen Aufzug braucht. Mal sehen, was sich der Christian da als nächstes wünscht. Aber heute erstmal sein Wunsch Lazy Jones. Und du hast es schön beschrieben. Also ich habe auch nicht gewusst, was Lazy Jones heißt. Und Ersterfahrung, ich habe bei meinen Cousins dazu geguckt. Die hatten dieses Spiel in der Diskettenbox und irgendwie ist es natürlich dann auch irgendwann in meine gewandert. Aber mir ging es genauso wie dir. Du hast ja geschildert, dass du Probleme hattest zu verstehen, warum man überhaupt an diesen Maschinen spielt. Und da muss es doch ein größeres Ziel geben. Und danach habe ich auch Ausschau gehalten. Aber kommend von dem Wissen, was ich bei Impossible Mission hatte. Da gab es ja so eine Metaebene. Du hast diese Karten eingesammelt und musstest puzzeln. Und bei Lazy Jones musstest du das alles nicht. Unabhängig davon, dass ich das nie richtig gut puzzeln konnte bei Impossible Mission. Aber das Problem für mich war, ich habe in Lazy Jones auch sowas gesucht und das hat das Spiel einfach nicht. Und dieses Mysterium hat sich natürlich erst durch das Internet geklärt, beziehungsweise eben durch den Austausch mit anderen Leuten, die das damals gespielt haben. Wie war das bei dir, Sascha?
Drei Podcaster, eine Meinung. Bei mir ging das genauso. Ich war damals sehr frustriert und habe das Spiel dann in die Ecke gefeuert und habe es eigentlich nur noch ausgepackt wegen der Musik. Ich habe ja öfters mal Spiele oder auch Demos, die ich damals hatte, ausgepackt und geladen, um die Musik zu genießen. Und das war bei Lazy Jones auch. Aber ansonsten das Spielprinzip, das machte mich total irre, weil es kein Ziel gab, diese Zwischenwelt in diesem Hotel, in dem man zu diesen Minispielen gelangen konnte. Aber ja, es war kein Ziel da, es war kein Schlüssel zum nächsten Level, keine neue Anordnung des Hotels, dass man irgendwie schwieriger an diese Räume kam. Gar nichts. Das hat mich damals so kirre gemacht, dass ich das als Spiel nicht mehr beachtet habe und erst jetzt wieder ausgepackt habe, als Christian bei uns in unserer Runde mal angesprochen hatte, hey, das wäre doch mal ein schönes Spiel, so einen kleinen Quickie zum Besprechen.
Ganz genau. Ein anderer Grund, weshalb ich mich nochmal an Lazy Jones erinnert hatte, war übrigens auch ein relativ aktuelles Spiel. Vor nicht allzu langer Zeit kam ja das Arcade Paradise raus. Vielleicht kennt ihr das, ein schönes Indie-Spiel. Ich schweife auch nur ganz, ganz kurz ab, keine Sorge. Aber da geht's ja dann auch darum, dass man letztlich so einen Waschsalon übernimmt und den eigentlich leiten soll. Und dann baut man da ja eher so eine Spielhalle drin auf. Und bei Arcade Paradise, übrigens echt ein schönes Spiel, da funktioniert das ja auch so, dass ich da an die Automaten rangehen kann und dann die einzelnen Automaten halt auch wirklich selber spielen kann und das dann im Laufe der Zeit immer mehr halt auch in den Vordergrund gerät. Das war der Grund, warum ich mich dann auch irgendwie daran erinnert habe, Mensch, bei Lazy Jones gab es das schon mal, dass man also in einem Spiel Computerspiele spielt. Und vielleicht bringen wir mal in 3-4 Sätzen auch nochmal zu Papier, was Lazy Jones eigentlich ist. Wir sind in dem Spiel ein Hausmeister, der in einem Hotel angestellt ist. Und wir sind offensichtlich ziemlich faul, haben keine Lust auf die Arbeit, deswegen heißen wir halt auch Lazy Jones. Das Hotel besteht aus 3 Stockwerken. Insgesamt hat das Hotel 18 Räume und in jedem Stockwerk befinden sich also 6 Räume. Man läuft durch den Hotelflur und sieht dann halt 6 Türen in jeder Etage und kann da reingehen und dann die Hotelzimmer betreten. Und anstatt da jetzt irgendwelche typischen Hausmeistertätigkeiten nachzugehen, das war auch was ich als Kind überhaupt nicht kapiert habe, weil da gibt's ja auch tatsächlich nichts zu tun, was ein Hausmeister normalerweise tun würde, können wir also in die Zimmer reingehen und dann befindet sich in den Zimmern immer irgendein Minispiel oder in einzelnen Räumen auch etwas anderes. Und im Grunde geht's also eigentlich nur darum, vor der Arbeit zu fliehen und uns mit Computerspielen zu beschäftigen. Daran hindert uns jemand. Der Hotelmanager rennt auch in dem Gebäude rum. Den dürfen wir also nicht berühren. Ein verhexter Besenwagen, der fährt da auch durch die Gänge und ein Geist eines früheren Managers, warum auch immer. Das sind so unsere Gegner, die wir dann auf den Hotelfluren überspringen müssen. Ansonsten verlieren wir ein Leben.
Du lachst eher beim Geist als beim verhexten Putzwagen? Das finde ich jetzt sehr interessant.
Naja, eigentlich schon bei beiden. Ne? Ich meine, der Putzwagen, der sich selbstständig macht, das hat auch so ein bisschen was von Harry Potter.
Bei Berührung stirbst du. Mit anderen Worten, Lazy Jones ist so allergisch gegen Arbeit, dass er lieber stirbt, anstatt seine Arbeitsmittel oder seine Chefs zu berühren.
Also ich finde es total lustig, dass ihr jetzt als erstes mal über Arcade Paradise gesprochen habt. Daran hat es mich nämlich auch erinnert. Und ich habe mich gefragt, wo drückt man sich eigentlich vor der Arbeit? Ich finde ein Hotel, wo man ja auch auf Gäste stoßen kann in den Räumen, relativ schwierig, sich vor der Arbeit zu drücken, weil die Leute kommen natürlich und sagen, mein Zimmer ist nicht gemacht oder die Leute sind im Zimmer und du kannst gar nicht an diese Riesenkonsolen gehen. Das wäre ja vom Szenario her für mich schwierig aus heutiger Sicht. Mir ging es aber damals auch so. Ich hatte keine Ahnung, ob der jetzt ein Gast ist oder warum der in diesen Räumen läuft. Das hat sich bei mir erst erschlossen, als ich mich mit dem Spiel jetzt wieder beschäftigt habe. Und diese 18 Räume, die man da besuchen muss, man kann ja keinen Raum zweimal betreten. Das heißt, wenn diese Räume einmal absolviert wurden, muss ich erst alle Räume wieder betreten, damit ich dann im zweiten Durchlauf die Spiele in einer schnelleren Form, also mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, nochmal spielen darf. Und was in welchen Raum ist, wird dabei immer zufällig neu angeordnet. Das bedeutet, ich weiß nie im Vorhinein, wo sich welches Spiel befindet. Und da es 18 Räume gibt, aber insgesamt nur 14 Spiele, so ist es ja doch so, dass in einigen Räumen nichts ist. Und das sind einfach nur Filler, wo der David Whittaker auch gesagt hat, er wusste nicht mehr Minispiele und daraufhin hat er eben solche netten Gimmicks eingebaut, damit es eben stimmig ist von den Türen her, wo dann Lazy Jones schläft in ein Hotelzimmer oder wo er eben auf Toilette geht oder die Toilette reinigt oder eben in die Besenkammer geht. Beziehungsweise dieses Spiel mit der Bar, das gibt's ja auch noch, in einer Tür versteckt sich eine Bar, da spielt man dann nicht an der Konsole, sondern man spielt dann auf einem Bildschirm, bei dem so eine Art Restaurant-Lounge abgebildet ist von einem Hotel. Ich habe mich damit noch beschäftigt, warum ist es ein Hotel? Für mich wäre schlüssiger gewesen, nach meinem Bundeswehraufenthalt zu sagen, der Typ will sich bei der Bundeswehr vor Arbeit drücken. Aber ich weiß nicht genau, wie es um die Digitalisierung in den 80ern da gestanden hat. Wahrscheinlich war da so eine Konsole mit Fernseher noch unvorstellbarer als im Hotel. Vielleicht ist es ein Grund, warum man das nicht gemacht hat.
Du, das finde ich gar nicht so abwegig, wenn ich überlege, so ein Kompaniegebäude mit den ganzen Stuben, in dem eine Stube einen Fernseher irgendwo stehen hat mit einer Videospielkonsole, das ist für mich in Anführungszeichen realistischer oder nachvollziehbarer als ein Hotel. Aber gut, ich möchte die Entscheidung und die Rahmengeschichte ja gar nicht in Frage stellen, sonst bin ich vielleicht zu kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber eine ganz witzige Idee finde ich, das mit dem Kompaniegebäude.
Also ich habe mir das überlegt, jetzt bei der Besprechung auch, warum haben die denn ein Hotel genommen? Und ich finde, da sind andere Szenarien realistischer gewesen. Aber es soll gar nicht unbedingt Lazy Jones kritisieren in der Form, sondern es geht eher so um Brainstorming. Was hätte denn ich gemacht, wenn ich Lazy Jones entwickeln würde in den 80er Jahren?
Coole Idee.
Du hast ja den großen Bildschirm angesprochen im Hotel. Großer Bildschirm ist ja immer relativ bei Lazy Jones. Denn wenn man an die Spielekonsole geht, wie sieht es denn dann aus? Also ich betrete einen Raum, ich laufe zu der Konsole hin. Das ist so ein Heimcomputer der damaligen Zeit. Wie viel Fläche des eigentlichen Monitors, auf dem ich Lazy Jones spiele, habe ich zur Verfügung?
Wie viel wird das sein? So ungefähr 2/3, 3/4 des Bildschirms. Also man muss sich das so vorstellen. Wenn ich einen Raum betrete, dann sehe ich rechts unten die Tür. Da steht auch Exit drüber und über dieser Tür, da steht einfach Lazy Jones und dann wird da eingeblendet, wie das entsprechende Spiel, das jetzt in dem Raum gerade aufgestellt ist, heißt. Und dann läuft die Figur ein Stück nach links, da sieht man dann die Konsole oder die Tastatur stehen, an der er dann halt auch spielt und darüber ist dann halt ein großer Monitor eingeblendet, auf dem das eigentliche Spielgeschehen dann halt abläuft. Das heißt, das ist schon relativ klein, wenn man überlegt, dass man ja früher auch am C64 kleine Fernseher oder kleine Monitore hatte.
Also ich würde sogar sagen, es ist unter 2/3. Das ist unten ungefähr 25% freigelassen und rechts ungefähr 1/3. Ich hätte so 50-60% gesagt vom Bildschirm. Und genau das ist nämlich der Punkt. Wir spielen das ja heute auf großen Bildschirmen. Egal, ob die jetzt 24, 27, 32 Zoll haben oder ihr vielleicht sogar auf euren großen TV streamt. Damals hatte man ja 11, 12 Zoll Fernseher. Und wenn man da überlegt, dass man dann auf einen Bildschirmgröße spielt, was kaum zu vergleichen ist mit einem 10 Zoll Tablet oder mit einem 7 Zoll Tablet, dann kann man sagen, man spielt eigentlich in so einer Art Handyformat diese Minispiele. Diese 14 Minispiele selber sind alle in der gleichen Standardgröße. Das Einzige, was da ausschert, ist dieses Barspiel.
Genau.
Findest du denn auch eine Parallelität zu Impossible Mission? Zu dem Raum, in dem du die Codes eingibst? Ich musste da sofort dran denken.
Ja, wo man diese Musik nachspielen muss.
Richtig.
Daran habe ich sofort auch gedacht. Allerdings sind beide Spiele 84 und dieses Männchen an der Konsole, das zuckelt ja auch so ein bisschen, als würde es spielen bei Lazy Jones. Aber in Impossible Mission geht man ja in die Räume rein und die sind ja Fullscreen. Hier ist es ja nur der einzige Fullscreen, das Wandern zwischen diesen 18 Räumen, bei dem man Putzwagen, Geist und Hotelmanager nicht berühren darf.
Vielleicht sagen wir mal da an der Stelle auch was über die Steuerung. Also erstmal, was ganz gewöhnlich ist, es gibt eine Joystick-Steuerung. Man kann das auch mit der Tastatur spielen. Das macht wahrscheinlich deutlich weniger Spaß. Wobei funktionieren würde das auch, weil die Steuerung echt einfach gehalten ist. Aber das Ungewöhnliche ist, ich kann nach links, nach rechts gehen, muss den Joystick dann aber auch nur einmal antippen und dann läuft der Jones eben so lange, bis er auf ein Hindernis stößt oder bis er gegen diesen Besenwagen oder sowas eben rennt und ein Leben verliert. Ansonsten läuft er immer weiter, bis ich dann wieder ein neues Signal gebe. Bitte betrete hier den Raum oder gehe in den Fahrstuhl oder sowas. Das mache ich mit einem Feuerknopf. Also links oder rechts einmal kurz antippen und der rennt los wie so ein Lemming, bis das nächste Signal kommt oder ein Leben verloren wird.
Oh, genau, die Laufanimation erinnert mich doch stark an die Lemmings, dieses Tapsige.
Irgendwie schon.
Und er läuft immer gleich schnell.
Ja.
Was mir auch auffällt bei der ganzen Steuerung ist, er kann nicht stillstehen. Das Einzige, wo er stillsteht, ist wirklich an der Konsole. Und da zuckt er so ein bisschen, als er den Joystick in der Hand, aber eigentlich bewegt er sich die ganze Zeit. Also für jemanden, der faul ist, hat er ganz guten Schrittzähler am Start.
Hat einen guten Bewegungsdrang.
Heutzutage bekommt er sofort die Diagnose ADHS.
Und Spielesucht.
Genau. Ja, eins noch zur Steuerung, dann ist das auch schon abgeschlossen. Was kann ich noch machen? Ich kann springen. Das mache ich beim C64 ja durchaus nicht unüblich, indem ich den Joystick nach oben drücke, also nicht auf den Feuerknopf drücke, sondern nach oben, wie das bei Genesis das beispielsweise ja auch war. Nur das Besondere hierbei ist, dass die Technik eine ganz andere ist. Also ich kann nach oben drücken, dann springe ich. Ich kann aber nicht variieren, wie weit oder wie hoch ich springe, sondern das ist immer standardmäßig vorgegeben und ich kann aber in der Luft mich umdrehen. Ich kann also nach rechts laufen, hoch springen. Und wenn ich merke, ich komme jetzt doch nicht über diesen Besenwagen oder über den Hotelmanager, über den ich rüberspringen wollte, rüber, dann drücke ich einfach nochmal nach links und dann dreht er in der Luft um und fliegt halt in die andere Richtung. Das ist skurril.
Wobei springen ist ja so relativ gesehen in diesem Spiel. Er läuft wie so eine Rundbrücke nach oben.
Genau, als würde eine Treppe laufen.
Mal hoch und dann so ein Bogen, so wie ein Regenbogen, wie bei Rainbow Islands. So kann man sich das vorstellen.
Richtig. Ist schon nah am 45-Grad-Winkel, wie er da springt. Er springt immer gleich weit, er springt immer gleich schnell. Und das Umdrehen in der Luft ist letztendlich die Besonderheit. Wenn du siehst, du kommst nicht drüber. Aber ganz ehrlich, wenn man Lazy Jones wirklich lange spielt, dann kriegt man da ein sehr gutes Timing hin. Also die erwischen einen eigentlich nicht auf dem Gang. Das größte Problem bei Lazy Jones ist, wenn du einen Raum betrittst, fangen die Gegenstände, egal ob es der Putzwagen ist, der Geist oder der Hotelmanager, an einer anderen Stelle wieder an. Das heißt, die bewegen sich innerhalb dieses Szenarios ein Stück weiter. Ich hätte geschätzt so 2,5 bis 3 Türen. Und das bedeutet, wenn du einen Raum betrittst, solltest du auch gucken, wo denn die Gegner stehen. Möglichst nahe ranlassen ist eigentlich eine ganz gute Wahl, denn dann tauchen sie nicht direkt vor deiner Nase auf, wenn er den Raum wieder verlässt. Und so ein Spiel dauert ungefähr eine Minute. Also wenn man jetzt da nicht auf diesen Tipp hört, den ich jetzt gerade gegeben habe, dann vergisst man unter anderem auch, wenn man ihn nicht nahe ranlässt an sich, wo denn der Gegner war. Und dann ist manchmal auch ein bisschen wenig Zeit zum Reagieren. Aber mit dem Tipp, den ich gegeben habe, kann man Lazy Jones sehr, sehr lange spielen, auch ohne die 1 bis 9 Leben, die man sich frei einstellen kann. 5 ist übrigens die Standardvorgabe innerhalb des Szenarios. Also danach kann man das noch erweitern und mit Trainern gibt es natürlich unlimitierte Leben und keine Kollisionen. Also da kann man dann Lazy Jones bis in alle Unendlichkeit spielen. Aber so war es eigentlich ursprünglich nicht gedacht.
Genau, denn es ist ja auch ein Highscore-Spiel und da sollte es dann natürlich auch irgendwie ein Game Over geben. Mhm. Wenn es ein Highscore-Spiel ist, dann ist es erstmal ein bisschen verwunderlich, dass ich am Anfang, wie du schon gesagt hast, auswählen kann, ob ich 1 bis 9 Leben haben möchte, weil das natürlich dann für den Punktestand sehr relevant ist, wie ich gestartet bin. Und was ich auch verwunderlich finde, ist, dass es überhaupt keine Highscore gibt. Also wenn man den Hotelflur, wenn ich den mal beschreibe, dann sehe ich ja da diese 3 Etagen des Hotels. In der Mitte ist der Fahrstuhl, der hoch und runter fährt. Links und rechts neben dem Fahrstuhl sind die Türen. Und in der untersten Zeile, da sehe ich meinen Punktestand, wie viel Leben ich noch habe. Und dann steht daneben auch der Highscore, der aber leider halt auch nicht gespeichert wird. Ich kann mich da nicht eintragen oder sowas. Ne? Der ist dann halt einfach weg, wenn ich ausschalte. Bei einem Highscore-Spiel wäre das schon super gewesen, wenn man das dann irgendwie auch noch abspeichern könnte. Wobei es da inoffiziell auch gepatchte, / gecrackte Versionen gibt, die das dann auch mit einer speicherbaren Highscore ergänzt haben, das Spiel.
Das Hotel ist eigentlich zur Genüge beschrieben. Es sieht natürlich aufgrund von 1984 spartanisch aus. Es hat Zimmerpflanzen neben Aufzug. Die Aufzugstüren sind blau und die Stockwerke haben jeweils 6 Türen, 3 links und 3 rechts vom Aufzug. Dabei wird auch gescrollt in beide Richtungen, je nachdem, wie ich mich bewege. Und die Türenfarbe ist im obersten Stock gelb, im mittleren Stock rot und im untersten Stock ist sie weiß. Allerdings haben die Türen von der Farbe oder von dieser ganzen Symbolik her keine Bedeutung. Das lockert nur das Bild ein bisschen auf. Also das halt nicht absolut aussieht wie ein Schwarz-Weiß-Spiel.
Mhm. Zur Steuerung möchte ich aber noch eins erwähnen. Mich hat auch eins immer kirre gemacht, das war der Fahrstuhl.
Hochfahren.
Genau, das Hochfahren. Wenn du den Feuerknopf am Fahrstuhl drückst und du bist auf der mittleren Ebene oder auch auf der oberen Ebene, dann fährt der Fahrstuhl immer automatisch nach unten. Und wenn du vor lauter Hektik vor dem Putzwagen abhaust und schnell in den Fahrstuhl steigst und vergisst gleichzeitig auch nochmal nach oben zu drücken, fährst du immer runter. Und wie oft hat mich dann dieser Kerl da unten erwischt? Deswegen, weil ich aber nach oben wollte und gesehen habe, dass wenn ich jetzt noch runterfahre, erwischt mich der andere garantiert. Da bin ich schier verzweifelt. Also das hat in meinem alten Hirn nicht mehr so richtig funktioniert, muss ich echt gestehen, immer rechtzeitig nach oben zu drücken.
Ja, das sind wahrscheinlich wirklich die alternden Reflexe. Früher hätte das bestimmt besser funktioniert. Aber wo wir jetzt gerade so schön auch diesen Bildschirm nochmal beschrieben haben, können wir auch nochmal einmal auf das Cover zu sprechen kommen. Das passt da ja auch ganz gut. Lazy Jones, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ist nur auf Kassette erschienen. Das heißt, man hat da also so eine kleine Kassettenschachtel und da sehen wir nämlich echt viel Action. Wir sehen da so einen Hotelflur. Da sind übrigens die Türen alle rot, also die sind nicht verschiedenfarbig und alle sind offen und hinter jeder Tür passiert irgendwie was total Irres. In der ersten auf der rechten Seite, da sieht man so eine Frau und ganz viele Herzen, die da aufsteigen und ein paar rote Ballons. Da wissen wir dann natürlich auch, welches Spiel dahinter sich verbirgt. Das erzählen wir dann gleich nochmal im Detail. Und auch hinter den anderen Türen, da fliegt ein Raumschiff raus. Irgendwo sieht das so aus, als ob da so eine Space Invaders-artige Figur über der Tür schwebt. Also da ist überall wahnsinnig viel Action. Und hinter einer Tür auf der rechten Seite, da kommt gerade, ja, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Hotelpage, aber das wird dann wohl der Hotelmanager sein, unser Chef. Da kommt jemand mit einer blauen Uniform, mit einer Mütze, mit einem knallroten Gesicht und guckt in unsere Richtung, ist offensichtlich also nicht damit zufrieden, dass wir uns hier vor der Arbeit drücken und nichts machen. Denn das ist so eigentlich das Schönste an dem Bild, finde ich. Im Vordergrund sehen wir halt den namensgebenden Lazy Jones, der da so ganz gemütlich durch diesen Hotelflur latscht, Hände in den Hosentaschen und der keine Anstalten macht, irgendwie einen Finger krumm zu machen. Breit grinsen, völlig gechillt. Das zeigt schon mal ganz gut, was das eigentlich für ein Charakter ist. Das Titelbild finde ich echt schön.
Das ist großartig, aber ein Abbild der 80er Jahre. Hände in den Hosentaschen bedeutet, du bist ein Nichtsnutz, du bist ein fauler Hund. So bin ich damals zumindest mal erzogen worden. Hände aus den Hosentaschen und...
Stimmt, das war unhöflich.
Ja, was heute eher locker gesehen ist. Das war nicht nur unhöflich, sondern auch ein Zeichen, dass du...
desinteressiert und nichts tun willst. Passiv.
Richtig.
Absichtlich passiv. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch so. Das ist die Ausdrucksweise, die ja die Körpersprache wiedergibt. Aber dieses krasse Vorurteil, das du schilderst, ich glaube, das kennen nur wir aus unserer Jugend. Das Cover ist auch als Anzeige geschaltet worden, dann ausgestattet mit Screenshots. Und da ist auch ersichtlich, dass dieser Mann, der diesen hochroten Kopf hat und hinter Lazy Jones herschaut, anscheinend der Hotelmanager ist. Denn da gibt's auch unter anderem eine kurze Beschreibung aus 2, 3 Sätzen, die eben das Spielekonzept widerschildern, beziehungsweise das Szenario, in dem sich dieses Spiel aufhält. Und da heißt es auch, man muss den wütenden Hotelmanager umgehen. Und das muss der Hotelmanager sein, der aus der letzten Türe, das scheint auch der Aufzug zu sein, herausschaut und nach Lazy Jones Ausschau hält. Mhm. Das Spiel ist übrigens von
Terminal Software. Das scheint so ein Billiganbieter gewesen zu sein. Von ihm gab es wirklich nicht sehr viel Billiganbieter, weil der Preis wurde hier auch angegeben in der Anzeige von 7 £95. Also das übliche Maß, was diese Billigkassettenspiele kosteten in Großbritannien, wo auch Mastertronic dann irgendwann aufgestiegen ist in diesem Segment.
1984 ist das Pfund ungefähr bei 3,80 Mark. Das bedeutet, wenn ich 8 mal 3,80 Mark nehme, da lande ich so bei knapp 29 Mark fürs Spiel.
Ja, aber so viel hätten diese Billigspiele nicht bei uns gekostet. Wenn ich überlege, was die Mastertronic-Spiele bei uns gekostet haben, waren so zwischen 10 und 15 Mark. Und die hatten auch in Großbritannien diese 8 Pfund.
Genau, Kickstarter zum Beispiel war ja auch so ein günstiges Spiel, was unter 20 Mark zu haben war, auch schon bei Release. Also die waren normalerweise bei uns dann nochmal einen Tacken günstiger. Aber wenn man die 7,95 umrechnet, kommt man auf den Preis. Und wir wissen ja alle, Preisschilder und Werbeartikel sind immer aus den ersten Wochen und Monaten, wo die Spiele erscheinen. Und normalerweise nicht aus einer 2 Jahre alten Veröffentlichung. 85 oder 86, wo man dann sagt, da verlangen wir dann nochmal den Vollpreis. Du hast ja schon die Luftballons angesprochen, die aus einer Tür rausflattern. Christian, jetzt kommen wir mal zu den Minispielen, zu dem, was Lazy Jones eigentlich ist. Und ein ganz bekanntes ist eben das Ballonspiel. Kannst du da kurz beschreiben, was man da macht und was es damit auf sich hat?
Mache ich gerne. Also, wenn man jetzt mal überlegt, was ist das eigentlich für ein Genre? Womit haben wir es hier zu tun? Dann habe ich auch überlegt, naja, man kann das als Plattformer vielleicht bezeichnen, weil man da herumspringt, verschiedene Räume betritt und es ist eine Minispielsammlung. Diese Minispiele sind alle in den verschiedenen Räumen versteckt. Die sind auch unterschiedlich angeordnet, wenn man einen Neustart hat. Also das ist jetzt nicht so, dass hinter jeder Tür immer das gleiche Spiel sich verbirgt. Und es ist ein reines Singleplayer-Spiel. Das mal vorab. So, wenn man jetzt die Räume betritt, dann öffnet sich eben ein Spiel und das erste, was wir uns jetzt hier mal rauspicken, das nennt sich auch Red Balloons. Und da geht es darum, dass man eine Spielfigur steuert, die sich am unteren Bildschirmrand auf diesem eingeblendeten Monitor nach rechts und links bewegen kann. Und es fliegen von unten nach oben rote Luftballons, die man fangen kann. Wenn man 2 davon hat, dann kann man mit denen nach oben fliegen. Und ganz oben auf der linken Seite des Bildschirms, da steht nämlich eine Frau, die man küssen kann. Das heißt, wenn man mit den Ballons nach oben geflogen ist, dann rennt man da zu dieser Frau, gibt ihr ein Küsschen und dann kommen wieder Ballons, die den Spieler nach unten transportieren. Also da kann ich dann einen Ballon mir greifen und dann schwebe ich wieder langsam nach unten auf dem Boden. Und da geht es dann weiter, dass unten rechts in einem anderen Häuschen, da steht noch ein Mädchen, dem ich auch wieder ein Küsschen geben kann und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass sich auf der rechten Seite des Bildschirms ein Pfeil und Bogen von unten nach oben bewegt und in unregelmäßigen Abständen halt einen Pfeil auf den Spieler abschießen. Und dann kann das eben passieren, dass der Ballon zerplatzt und dass man dann eben nicht nach oben kommt. Und dann muss man wieder neu starten. Und das läuft eine Zeit runter. Man hat da so einen Counter, der startet bei 9.999 und läuft dann rückwärts bis auf 0. Und wenn die 0 erreicht ist, dann ist halt Game Over. Dann verlässt man automatisch wieder den Raum und muss dann eben ins nächste Spiel kommen. Und das Witzige hierbei ist, wir haben ja schon gesagt, dass David Whittaker für das Spiel verantwortlich ist. Das ist eine One-Man-Show gewesen, also er hat das ganze Spiel komplett entwickelt. Und David Whittaker, zu dem müssen wir natürlich nachher auch noch ein bisschen mehr sagen. Der ist ja auch dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr guter Musiker ist. Gerade auf dem C64 hat er ja auch großartige Sachen gemacht oder generell in der 8-Bit- und 16-Bit-Ära. Und das ist das Highlight von Lazy Jones insgesamt. Bei dem Spiel Red Balloons oder 99 Red Balloons hat er nämlich eine Sid-Version von 99 Luftballons passenderweise von Nena als Hintergrundmusik eingebaut. Und das hört sich wirklich richtig schön an.
Ja, das können wir vielleicht mal an der Stelle auch einspielen, oder?
Auf jeden Fall.
Das Lied kommt immer, wenn dieses Minispiel läuft. Man muss zum nach oben kommen zwei Ballons nehmen und zum runterfliegen reicht einer. Und egal welches Minispiel wir besprechen, Spieldauer schätze ich bei den Spielen, bei denen man nicht sterben kann, etwa auf 60 Sekunden ein. Also das ist so eine realistische Spielzeitgröße, in der man sich mit diesen Minispielen in jedem Zimmer beschäftigt, bevor man dann das Zimmer auch wieder verlässt und ein neues aufsuchen muss. Es gibt auch ein paar Spiele, wo man sterben kann. Beispielsweise gibt es auch das Spiel Eggy Chuck. Es ist ein einfacher Chucky Egg-Klon. Und das sagt mir gar nichts, das Spiel. Sagt es euch was?
Nee, ich musste eher an solche typischen frühen 80ern Arcades denken. Eine Mischung aus Donkey Kong und so Sammelspektrum-Spiele, ohne jetzt einen gewissen Titel zu kennen. Also das hätte ich eher in diese Schiene reingeschoben. Aber Chucky Egg selbst sagt mir nichts.
Ich habe dazu auch nichts gefunden bei der Recherche. Was ich mir gedacht habe, man muss ja diese Eier einsammeln und man läuft ja vor so einer Art Henne oder Dutan weg. Und für mich war das Einsammeln so ein bisschen wie bei Impossible Mission Sachen durchsuchen und danach beim Roboter entsprechend hinterherlaufen, bevor man dann die Leiter hochklettern kann. Was mir aufgefallen ist, ist auch, dass die Bepunktung ganz unterschiedlich ist in den Spielen. Aber das möchte ich gerne besprechen, wenn alle Spiele auch mal besprochen wurden. Sascha, welche Spiele sind denn da noch dabei?
Ja, mein Lieblingsspiel, an dem ich regelmäßig komplett gescheitert bin, ist dieser Frogger-Clone namens Jaywalk. Boah, man muss halt die andere Seite praktisch erreichen, um das Mädchen küssen zu können, was sich dort befindet. Also ich würde eher auf die Suche nach der nächsten Ampel gehen, anstatt diese zu überqueren, die wirklich eine volle Autobahn, die A6 bei Frankfurt gleichgestellt ist.
Und jeder fährt in einem unterschiedlichen Tempo. Du kannst ja nicht sagen, die linke Spur ist die schnellste. Die fahren ja, wie sie wollen.
Ja, genau. Im Gegensatz zu Frogger ist es auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und wie gesagt, einfaches Spielprinzip. Erreiche immer die andere Straßenseite, küsse dein Mädchen und geh wieder zurück.
Das ist auch wirklich ziemlich schwierig. Das Gemeine an diesem Frogger-Klon ist nämlich auch, wenn man hier einmal erwischt wird, dann ist an dem Automaten wirklich auch Game Over. Normalerweise ist es so bei den anderen, dass man dann einfach nochmal anfängt, dass man dann irgendwie wieder am unteren Bildschirmrand landet oder sowas und dann halt weiterspielt, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber hier ist halt wirklich beim ersten Fehler Schluss. Und das ist so ein Spiel, da sammelt man normalerweise nicht so wahnsinnig viele Punkte.
Ja. Dazu kommt noch eins in der Steuerung. Du läufst nämlich flüssig über die Straße. Frogger ist ja immer so blockmäßig. Einmal nach oben gedrückt, hüpft er eine Bahn weiter. Wieder einmal gedrückt, hüpft er eine weitere Bahn nach oben. Und hier läufst du ganz normal, ganz flüssig, Pixel für Pixel. Und dann kannst du dich so leicht verschätzen. Und zack, hat dich der LKW erwischt.
Bei Frogger spielst du eher auf so eine Art Spielbrett, bei der du genau weißt, wie weit ein Zug geht. Und hier bewegst du dein Männchen ganz wild. Und die kleinste Berührung führt, egal in welchem Spiel, bei Lazy Jones immer zum Game Over. Also ich meine damit zum Ausscheiden des Männchens oder zum Zurücksetzen innerhalb des Spiels. Und bei Jaywalk, also bei dem Frogger-Klon, den wir jetzt gerade besprochen haben, und bei Eggy Chuck, was ich vorher vorgestellt habe, führt es eben auch dazu, dass die 9999 unterbrochen werden und das Spiel sofort endet. Das gibt's auch noch ein drittes Mal, und zwar bei Rescue. Mich hat's an Hero erinnert, also falls euch das Spiel was sagt.
Ja.
Ich musste immer an Carlsson auf dem Dach denken.
Von der Optik, ja, genau.
Und da muss man eben dann auch Leute, die sich in der Höhle verirrt haben oder in der Höhle stehen, mit diesem Art Fluggerät als Carlsson vom Dach wieder rausholen. Und wenn man da irgendwie aus dem Bildschirm rausfliegt oder irgendwo hängen bleibt, ist auch sofort vorbei. Die Spiele, wo sofort vorbei sind, bieten sich jetzt nicht so unbedingt an, um die Highscore zu schlagen.
Genau. Mich hat das auch an Hero erinnert. Also Hero von Activision ist ja auf dem C64 und vor allem auf dem Atari 2600 wirklich ein absolut fantastisches Spiel gewesen. Eins meiner Lieblingsspiele auf dem Atari 2600. Das ist hier halt auch, genau wie bei den anderen Spielen, wirklich eine sehr simplifizierte Version. Also man hat hier einen Bildschirm, es gibt kein Scrolling. Ich muss nicht in den nächsten Raum reinfliegen, so wie es bei Hero ja ist. Ich muss auch keine Mauern sprengen oder sowas. Ich muss einfach durch einen ziemlich engen Gang fliegen mit diesem Rucksackpropeller und die Leute, die dann da um Hilfe schreien, erscheinen oder die einfach stehen und winken, die muss ich halt erreichen. Also das ist sehr simplifiziert, aber der Ideengeber war mit Sicherheit Hiro, das denke ich auch. Ja, was haben wir noch? Vielleicht noch ein weiteres Spiel. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Laser Jones. Das ist im Grunde ein Space Invaders Clone. Da habe ich im unteren Bildschirmrand so ein kleines Raumschiff, das nach links und rechts sich bewegen kann und nach oben schießen kann. Und oben ist es halt wie bei Space Invaders die Aliens, die von links nach rechts hin und her wandern und dann auch immer weiter nach unten kommen. Und da muss ich eben schauen, dass ich die rechtzeitig abschieße und nicht mit denen zusammenstoße. Auch ein Spielprinzip, das wahrscheinlich jeder kennt. Und viel mehr muss man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen.
Aber sie schießen nicht zurück.
Richtig, sie schießen nicht zurück. Du hast auch unten keine Verteidigungsblöcke oder sowas. Kannst du ja dahinter in Deckung gehen, aber das ist ja hier natürlich gar nicht notwendig, weil die sich eben gar nicht wehren. Die kommen einfach nur immer näher.
Ja, wie gesagt, es gibt weitere Minispiele. Die Qualität ist schwankend, aber tendenziell ist es entweder so, sie sind wirklich leicht, um viele Punkte zu holen, oder frustrierend schwer. Ein Spiel, was ich zum Beispiel gleich viel zu lang fand, obwohl es nur 60 Sekunden gedauert hat und auch viel zu schwer war, Scoot. Man hat so eine Art Hovercraft oder was auch immer da dargestellt ist. Für mich sieht's aus, als würde einer mit dem Schreibtisch rumfahren.
Ich kann euch sagen, woher das stammt. Dieses Gefährt sieht ja aus wie so ein schwebender Motorroller. Und das Gefährt sieht exakt genauso aus wie die Schwebemotorräder von Fireball, XL5 oder von den Thunderbirds. Das sind Puppenserien, so Marionettenserien. Während wir uns mit Augsburger Puppenkisten Folgen in den 60ern amüsiert haben, haben die Briten schon hochwertigeres in Form von Marionetten gehabt. Solche Science-Fiction- und Action-Serien. Viel Bum-Bum und Explosionen auch mit dabei. Und dadurch, dass die Marionetten immer so bescheuert aussehen, wenn sie rumlaufen, ihr kennt ja das in der Augsburger Puppenkiste, dieses ein bisschen schwebende und ein bisschen rumtänzelnde, hat man das immer so kaschiert, dass man sie so wenig wie möglich hat laufen lassen. Und bei einer Science-Fiction-Serie war es natürlich toll, so ein Gefährt zu haben. Und deswegen sind sie bei Fireball XL5 mit solch einem Gefährt ständig rumgefahren.
Ah ja, okay. Das könnte das natürlich erklären, warum das ein Brite auch eingebaut hat.
Richtig, ein Brite, Baujahr 57. Jeder Brite in dieser Altersklasse kennt die Thunderbirds und kennt auch Fireball XL5, weil das bis in die 80er ständig wiederholt wurde.
Mhm. Mir hat's gar nichts gesagt. Das Spiel habe ich aber gleich nach 20 Sekunden wieder, oh mein Gott, ich habe das gehasst. Und so war es auch diesmal.
Echt?
Ja, immer wenn ich Lazy Jones spiele, die erste Plattform kann man relativ leicht erreichen. Also was muss man machen? Man darf nirgends hängen bleiben. Man hat eben dieses Hovercraft und muss Plattformen abfahren, abfliegen. Ähnlich wie du es bei Space Taxi auch gezeigt hast auf YouTube. Daran hat es mich ein bisschen erinnert auf Anhieb. Aber dabei verzeiht es keinen Fehler. Also du musst wirklich pixelgenau steuern. Und das geht sogar mit Tastatur einigermaßen ganz gut. Aber mir hat da wirklich die Geduld gefehlt. Und es gibt ja auch nur 10 Punkte pro Plattform. Also ganz ehrlich, ich hätte gerne den Raum früher verlassen.
Aber es ist wirklich super sauber programmiert. Also es arbeitet wirklich auch pixelgenau mit dem Sprite. Das, was keine weiße Farbe hat an deinem Sprite, wird auch nicht berücksichtigt für die Abfrage. Also die Abfrage passiert da exakt. Und ich muss gestehen, sowohl Rescue als auch Scoot war eins meiner Lieblingsspiele hier in diesem Spiel.
Oh!
Weil, obwohl du einen gewissen Zeitdruck hast, waren das die entspannteren Spiele, fand ich.
Sascha, wir sind so unterschiedlich. Ich habe die beide nicht so gut gefunden.
Ja.
Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass Rescue und Scoot so deine Lieblingsspiele waren, weil ich finde nämlich auch diese beiden Spiele spielen sich halt auch sehr ähnlich. Bei dem einen habe ich da diesen Propellerrucksack, bei dem anderen, ich habe immer gesagt, fliegenden Teppich, auf dem ich da unterwegs bin. Und es ist in beiden Fällen eben das Gleiche. Man steuert durch sehr, sehr enge Gänge. Bei dem einen muss man Menschen erreichen, bei dem anderen sich auf Plattformen mal kurz setzen. Aber das ist eigentlich genau das gleiche Spielprinzip, zweimal mit einer anderen Grafik. Und ja, nur schlüssig, wenn dir das eine gefällt, dass du an dem anderen dann auch Spaß hattest.
Das ist ganz unterschiedlich. Also meine Favoriten waren einmal natürlich das mit den Ballons. Das ist einfach kreativ. Frogger fand ich nicht so gut, aber was mir gut gefallen hat, war zum Beispiel Laser Jones. Da spielt man diese Space Invader nach. Und was mir auch gefallen hat, das hast du ja schon erzählt, wo man horizontal Raumschiffe abschießt und vertikal. Also das eine heißt, glaube ich, Outland und das andere, boah, ich glaube Stardust oder sowas, wo man eben einfach die Raumschiffe ähnlich wie in der Arcade von rechts nach links fliegend oder von oben nach unten fliegend abschießt und da landen halt UFOs und die ballert mal ab. Hat mir ganz gut gefallen.
Genau, die mag ich auch. Outland und das andere, wo das so horizontal geht, das heißt The Hills Are Alive. Das ist so ein Defender-Clone letztlich, ne? Zu Stardust würde ich sagen, kommen wir ganz am Ende, weil es da ja noch wirklich eine sehr spannende Geschichte zu der Musik gibt. Das würde ich jetzt erstmal nochmal aufheben. Aber ich habe auch gerade überlegt, was meine Lieblingsspiele da sind. Das mit den 99 Ballons finde ich auch ganz witzig. Ja, Stardust auch. Allerdings genau wie bei dem Red Balloons wegen der Musik. Wie gesagt, dazu sagen wir gleich nochmal was. Was ich noch total kurios fand und gerne gespielt habe, wobei es völlig dämlich ist, das ist das The Turk.
Das ist das kurioseste Spiel, oder?
Genau, das ist das absurdeste Spiel, was es da gibt. Was hat man da? Man sieht oben auf dem Bildschirm so ein Förderband und da wird halt ein Truthahn drauf befördert, von links nach rechts. Ein
gebratener Truthahn, wohlgemerkt.
Genau, ein gebratener. Und rechts unten im Bildschirm, da steht eine Mülltonne. Und das wäre natürlich echt doof, wenn dieser leckere gebratene Truthahn in der Mülltonne landet. Und deswegen, ganz logisch, steuern wir eine Gabel, die wir nach oben abschießen und den Truthahn dann darauf aufspießen, damit wir danach vermutlich essen können. Soweit natürlich völlig logisch. Das Kuriose ist nur, dass wir daran auch gehindert werden. Und von wem? Von einem fliegenden blauen Telefon.
Natürlich.
Das da durch den Bildschirm fliegt. Und ich frage mich auch, wie zum Geier hat er sich das einfallen lassen? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Aber es ist kurios.
Kokainwelle der 80er Jahre vielleicht?
Irgendwie sowas.
Also da möchte ich eins sagen, das Spiel macht unglaublich viel Spaß, aber es kann manchmal auch richtig frustrierend sein, wenn das Telefon so blöd positioniert ist und deine Gabel ständig trifft. Du stirbst und gleich stirbst du wieder, so 6, 7, 8 Mal hintereinander. Du kannst dem nicht ausweichen.
Ja, manchmal verschwindet ja auch das Telefon nach einer Zeit und man muss natürlich ein ganz gutes Gefühl haben mit dem Timing, denn die Gabel fliegt ähnlich wie der Pfeil bei Red Balloons nicht von rechts nach links, sondern von unten nach oben, aber halt zeitversetzt. Das heißt, du musst überlegen, wann trifft denn die Gabel da auf den Truthahn. Und das ist gar nicht so einfach, weil das Telefon natürlich auch aufgrund dessen, dass es ein relativ großes Objekt ist, oft auch den günstigsten Weg versperrt. Und dann kann es noch, so wie es du sagst, Sascha, auch auf dir landen. Und das ist natürlich dann wirklich ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, das Spiel dauert 60 Sekunden und so 10 kannst du fast nichts machen.
Das stimmt. Ja, wenn ihr dazu nichts weiter habt, dann würde ich einfach mal kurz zum nächsten Minispiel springen, das mir eigentlich auch Spaß gemacht hat. Das heißt The Wall und das ist letztlich nichts anderes als Snake. Also wer früher ein Nokia-Handy hatte, der wird dieses Spiel einfach lieben, wenn er das heute nochmal sieht. Wir steuern da halt keine Schlange, sondern eine Mauer, die aber letztlich genau wie bei Snake eben funktioniert. Die wird immer länger, je weiter wir uns bewegen und wir versuchen halt einfach möglichst lange auf dem Bildschirm unterwegs zu sein, ohne gegen irgendwelche Hindernisse zu stoßen oder gegen uns selber. Also wir dürfen uns da auch nicht einbauen. Also exakt wie so ein Snakes-Spiel, auch eine ganz witzige Sache. Das übrigens auch wieder ein Spiel, bei dem man sofort stirbt. Wenn man an ein Hindernis stößt, dann wird das Spiel beendet und man muss den Raum verlassen.
Und die Mauer bleibt stehen und wandert nicht mit wie die Schlange bei Snake.
Richtig. Die Mauer ist tatsächlich permanent bei Snake. Bevor man alles frisst, ist man ja relativ klein und man zieht ja so eine Art Schweif hinter sich her oder so eine Art Schlangenkörper. Die Mauer steht einfach.
Endlich mal etwas Realismus in diesem Spiel. Die Mauer bleibt stehen.
Ja, 84 war das ja auch noch so.
An die habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja.
Wipeout. Wir haben Arkanoid und Breakout ja besprochen. Aber ganz ehrlich, das ist schwierig zu spielen.
Das ist das schlimmste Spiel.
Ja, furchtbar.
Du steuerst ja auf der rechten Seite kein Balken, sondern das Copyright-Zeichen. Das ist also nur ein Feld groß. Die ganze Grafik ist blockmäßig aufgebaut. Jeder Block ist ein Quadrat groß. Auch dein Ball, das ist ein Quadrat. Und du musst den Ball exakt treffen. Genau in diesem Feld musst du dich befinden, wo der Ball jetzt hinfliegen würde. Und ich habe das immer um ein Feld verpasst. Ich bin da wahnsinnig geworden bei dem Teil.
Also ich find's auch schlecht, weil wenn man das Copyright-Zeichen nicht schon da platziert hat, wo der Ball hingeht, sondern im letzten Moment bewegt, funktioniert die Abfrage nicht und du landest keinen Treffer und es prallt immer im gleichen Winkel ab. Das heißt, wenn du theoretisch das Copyright-Zeichen nie bewegst, dann wirst du immer wieder auch treffen, weil dieses Ding letztendlich jedes Feld von oben nach unten abfragt, wo du dieses Copyright-Zeichen bewegen kannst und es wird jedes Feld irgendwann mal angesteuert. Einfach und alleine aus dem Grund, damit du auch alle Steine treffen kannst, denn das Ding fliegt auch immer nach dem gleichen Muster von jeder Stelle aus in diese Wand hinein. Also dieses, ich arbeite mit Winkeln, ich beschleunige den Ball, ich verlangsame ihn, ich treffe ihn irgendwie so, dass ich viel Zeit habe, unten mich auch wieder zu organisieren oder Power-Ups einzusammeln, wie es dann in den späteren Arkanoid ist. Das entfällt alles und das Tempo, in dem sich dieser Ball auf die Wand zubewegt, das ist ganz schön hoch. Die Wand ist sehr nahe und das Tempo ist einfach irre.
Kurioserweise ist auch die Zeit, die ja rückwärts läuft, hatte ich jedenfalls so das Gefühl, dass die unglaublich langsam läuft. Also ich empfand diesen Level immer als viel zu lang.
Aber gute Punkte.
Wenn man getroffen hat, ja, das ist gar nicht so einfach, aber da konnte man Punkte sammeln, das stimmt.
Für mich ist es der schlechteste umgesetzte Klon von allen. Es passt zur Qualität von diesen Minispielen leider nicht rein. Das macht das gute Gesamtbild nicht kaputt, aber es hinterlässt so einen kleinen Kratzer. Was ich damit sagen will, das Ding macht überhaupt keinen Spaß.
Da sind die Geschmäcker verschieden. Ich mag es jetzt auch nicht. Wie gesagt, es ist nicht mein Favorit. Aber deine Favoriten sind für mich die Megakiller.
Völlig irre.
Also es ist gut. Ich kann gar nicht verstehen, wie man das da gut finden kann, das Spiel. Aber so ist es eben. In der Minispielsammlung, es ist ja bei Partyspielen das Gleiche. Der eine steht voll auf Spiel A und der nächste sagt dann, oh, mit dem kann ich jetzt so viel anfangen. Oh, wir spielen Spiel B. Und der andere sagt, oh. Das ist eben auch hier der Effekt.
Hm. Komm, Dominik, dir hat doch auch in Winter Games das Eiskunstlaufen am besten gefallen.
Wenn wir Winter Games mal machen, gebe ich da meinen persönlichen Rant ab. Keine Angst.
Okay.
Wir haben fast alle Spiele, aber es fehlen noch drei.
Genau. Also, wir haben noch ein Spiel, das nennt sich The Reflex. Und das ist so ein Jonglagespiel. Man ist da unten am Bildschirm und da fliegen so drei Stäbe durch die Luft. Und ich muss halt immer versuchen, die zu berühren und die zurückzuschießen. Also wie bei so einem Pong-Spiel. Und die halt in der Luft halten. Und immer wenn ich das schaffe, kriege ich dafür Punkte.
Die Stöcke fliegen aber auch so wieder nach oben, also sie reflektieren auch an den Boden, aber du kriegst keine Punkte, du musst sie bloß erwischen und das macht das Spiel relativ einfach.
Übrigens das wesentlich bessere Breakout.
Das stimmt.
Kann man sagen, also die Steuerung ist hier deutlich besser. Eigentlich hätte das auch bei dem Breakout-Klon so implementieren können. Und es sind halt immer drei Stäbe, die durch die Luft fliegen. Wie Sascha schon gesagt hat, da geht halt keiner verloren. Aber das ist auch im Grunde fast der einzige Unterschied zu dem Wild Wafers. Das haben wir auch noch nicht angesprochen. Das ist so ein Spiel, da habe ich unten am Bildschirmrand so ein Raumschiff, was hin und her fliegt. Und da ist ein Plättchen, nicht drei, sondern eins, das eben auch so wild sich durch die Luft bewegt. Und das muss ich abschießen. Dann wird das aber nicht zerstört, sondern es wird wieder nach oben geschossen. Also letztlich auch, wie wenn ich einen Fußball jongliere oder sowas und den halt immer wieder nach oben dribbel. So in der Art kann man sich das hier vorstellen. Hier gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben jetzt noch nicht so viel über die Musik gesprochen bei dem 99 Luftballons. Da hat er ja den Nena-Hit als Sid-Version eingebaut. Bei den anderen Spielen, die wir bisher hatten, waren es, glaube ich, immer eigene Kompositionen, die auch ganz schön waren. Und hier bei dem Wild Wafers, da hat er sich bei Visage bedient. Und hier hört man so eine Sid-Version von Fade to Grey. Und kleines technisches Detail, das finde ich wirklich total gut gelungen. Auch in dem Hauptbildschirm, also in dem Hotelflur, den man ja dann immer sieht, bevor man einen Raum betritt, da dudelt auch die ganze Zeit eine Musik im Hintergrund. Und ich habe immer einen fließenden Übergang. Also ich habe keinen kurzen Cut und dann geht ein neues Stück los, sondern von dem einen Song wird in den anderen praktisch eingeblendet. Und das finde ich echt schön gemacht.
Absolut. Wenn ihr euch mal die SID-Datei anschaut, die SID-Datei ist ja so ein Extrakt aus dem Programm und beinhaltet in der Regel sämtliche Musik aus dem jeweiligen Spiel, vereinzelt auch Soundeffekte, je nachdem, wie sie es gelöst hatten. Und dieses SID-File von Lazy Jones beinhaltet 21 Melodien, 21 Abschnitte und bis auf das Hauptthema sind alle Tracks exakt 6 Sekunden lang. Auch 99 Luftballons, so groß ist der Abschnitt ja gar nicht, was hier gespielt wird, sondern einfach immer nur die Grundmelodie und es wiederholt sich dann immer wieder. Das Ganze ist, wie gesagt, genau in 6 Sekunden immer eingeteilt und so konnte David Whittaker sich anhand seiner Schnipsel immer bedienen und wahrscheinlich wurden die stellenweise per Zufall verbunden oder je nachdem, welcher Raum betreten wurde, wurde auch dieses 6 Sekunden Schnipselchen dann abgespielt. Und dadurch, dass er in jedem Lied den gleichen Takt hatte als Hintergrund, hast du niemals einen Unterschied vom Stil, von der Charakteristik angemerkt. Und deswegen hat er es wunderbar hinbekommen, alles ohne Übergang hinzubekommen. Und das fand ich fantastisch. Für 1984, ich kenne auswendig kein einziges Spiel, was so super gelöst wurde.
Eigentlich ist es adaptives Soundmanagement in einer sehr frühen Zeit. Was ich allerdings sagen kann, ist, wenn man Lazy Jones spielt und für diese 18 Türen braucht man so ja zwischen 15 und 20 Minuten mit dem Durchgang, je nachdem, wie gut man sich auch schlägt bei den Levels, bei denen man sterben kann. Ich finde, den zweiten Durchgang kann ich dann die Musik, obwohl ich mich beim ersten Durchgang drüber gefreut habe, nicht mehr so gut hören, einfach weil die Stücke halt auch so kurz sind.
Echt?
Ja, es geht mir zumindest so.
Ich finde es fantastisch. In der Recherche habe ich irgendeinen Longplay im Hintergrund ständig laufen lassen, um in die Stimmung zu kommen. Und zweitens, ich konnte mich kaum satt hören. Also ich finde es so gut. Nochmals, man muss auch überlegen, 1984, was er da schon auch aus dem Soundtrack rausgeholt hat, fand ich nicht selbstverständlich, weil 84 fand ich immer noch eine sehr frühe Phase vom C64. Es hat ja meiner Meinung nach erst 85, 86 richtig begonnen, wo die Komponisten alles Mögliche rausgeholt haben, kann man sagen.
Ja, also es ist ja noch in der Frühzeit. Man darf nicht vergessen, der erscheint ja in Europa irgendwie Ende 82 und das zeigt, aus was von der frühen Zeit der Heimcomputer eigentlich dieser Titel noch stammt.
Ja, Aber nochmal zu der Musik. Ich finde auch, das ist großartig gelöst. Und auch wenn sich die Stücke halt schnell wiederholen, hatte ich da auch nicht das Gefühl, dass mich das nervt. Ich fand das wirklich toll. Und ich finde, du merkst das auch. Wir reden ja hier die ganze Zeit über die C64-Version. Wenn du dir andere Versionen von anderen Systemen mal anhörst, wo die Musik schlechter ist oder sogar gefehlt hat, dann merkt man halt, wie viel dadurch bei dem Spiel wirklich verloren geht. Also das ganze Spiel wird eben auch zum ganz großen Teil von der Musik getragen.
Das stimmt.
Ja, es ist ja ein typisches Spektrum-Spiel. Der Gedanke von David Whittaker war, er wollte ja irgendwas wie Manic Miner machen, deswegen auch das Springen. Das ist ja 1:1 kopiert worden von Manic Miner. Springen, fliegen, schweben, wie auch immer wir das nennen möchten. Aber wunderbar auf einen C64 konvertiert. Und was konnte der C64 besser als Spektrum? Das war Sound und Musik. Und genau das hat er reingebaut. Und wenn man sich die Spektrum-Fassung anschaut, die jemand anders gemacht hat, die ist grafisch, spielerisch toll. Die ist auch für ein Spektrum für 1984 optisch grandios umgesetzt. Aber es fehlt die Musik und es ist ein stinklangweiliges Spiel dadurch geworden.
Ja. Du merkst richtig, wenn du nur die Minispiele hast, fehlt ein ganz essentieller Baustein, der Lazy Jones ausgemacht hat damals und auch heute noch ausmacht. Das ist ja ein Spiel für zwischendurch. Also ich glaube, wir sind uns alle einig. Keiner hat gesagt, hey, heute Nachmittag habe ich meine Freunde zu Gast. Wir spielen jetzt 4 Stunden Lazy Jones. Ich glaube, das hat keiner gemacht. Aber für dieses, ich lade es mal rein, spiele eine halbe Stunde und mach's aus, da war das genau richtig.
Ganz genau. Das ist so ein typisches Spiel, dass man mal 10 Minuten oder halt mal einen Durchgang spielt und dann schaltet man es wieder aus. Weil dazu muss man halt dann doch sagen, sind einfach diese Minispiele, die wir jetzt schon beschrieben haben, die sind sehr simpel. Und das macht jetzt nicht so viel Spaß, das immer wieder neu durchzuspielen. Es gibt ja in dem Spiel kein Ende. Wie man gesagt, es ist ein Highscore-Spiel. Wenn man es tatsächlich schafft, alle 18 Räume abzuklappern, alle Spiele zu spielen, dann geht es einfach wieder von vorne los. Das heißt, die Türen sind dann wieder alle offen. Ich kann wieder überall reingehen und das läuft alles eben noch ein bisschen schneller ab. Dadurch wird es halt schwieriger. Aber ich glaube, an dem Punkt schaltet man dann auch irgendwann einfach ab, selbst wenn noch ein paar Leben übrig sind, weil es da einfach fehlt an einer neuen Herausforderung.
Ja. Was wir noch erwähnen müssen, sind noch diese Sonderräume, die es gibt. Also es gibt ja die 14 Minispiele und dann haben wir die Sonderräume wie eine Toilette. Boah, ist halt eine Toilette. Er geht rein und geht wieder raus. Dann haben wir die Besenkammer. Er geht rein, schaut sich den Staubsauger, den Besen und den Wischmopp an und geht wieder raus. Und was haben wir noch? Ach ja, ein Bett. Lazy Jones kann schlafen. Aber darin hat der Arme allerdings so furchtbare Albträume, dass es wahrscheinlich auch nicht sehr lange darin aushalten kann. Da laufen graue Gestalten herum, die dem Hotelmanager sehr ähnlich sind. Dann verlässt er lieber wieder den Raum und widmet sich den Videospielen. Und den letzten Raum, den wir erwähnen müssen, das ist zwar auch ein Spiel, allerdings kein offizielles Minispiel, sondern ein Sonderraum. Das ist die Hotelbar. Man muss sich vorstellen, eine ganz, ganz, ganz lange Bar. Dahinter ist ein Barkeeper, der immer von rechts nach links, von links nach rechts sich bewegt. Der ist ganz harmlos. Im Gegenteil, den brauchen wir, damit wir die Getränke bekommen. Und wir müssen so viele Getränke wie möglich sammeln, was auch Punkte gibt. Aber da läuft auch noch ein Betrunkener herum. Und dieser Betrunkene drängt uns immer ab. Er kostet uns keine Leben, er kostet uns keine Zeit, sondern er drängt uns immer etwas ab. Und wir müssen über ihn immer wieder drüber springen, damit er uns ja nicht weiter stört an unserem persönlichen Saufgelage.
Genau, und weil man ein bisschen schneller ist als er, kann man auch ein bisschen Abstand gewinnen und dann eben mit Anlauf über ihn drüber, beziehungsweise warten, bis er umdreht. Ja, wir haben ja drüber gesprochen, es ist ein Spiel für 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde und das ist auch übereinstimmend mit Kritiken, die auf C64-Wiki stehen. Eine ist aus Rombachs C64-Spieleführer Band 2, der hat 393 Seiten, ist 1986 erschienen und da ist das Feedback zu Lazy Jones, ein originelles Spiel, in dem viele Komponenten verknüpft werden. So befindet sich in fast jedem der 18 Räume ein anderes Telespiel. Es handelt sich zwar um einfache Spiele wie Scramble und Space Invader und diese sind grafisch nur recht dürftig dargestellt, doch kann man nicht leugnen, dass das Spiel einen Reiz birgt, solange man nicht alle Räume kennt. Ist dies allerdings geschehen, hilft selbst der gute Sound nicht mehr. Ein Spiel, das kurzzeitig Spaß bringt, aber dann enttäuscht zur Seite gelegt wird. Das ist das Urteil. Die vollständige Beschreibung vom Spiel ist natürlich im Buch drin. Aber ich glaube, das trifft es ganz gut, weil wenn man die Kommentare von Usern, die da ihre eigene Erfahrungen aus der damaligen Zeit reingeschrieben haben, die schreiben auch 5 oder 10 Minuten super, Musik ist toll, aber sie sind ein bisschen zu leicht und langweilend. Also die Stimmen eigentlich in den Chor ein von dem, was wir auch über das Spiel denken.
Dem Ganzen fehlt ein gewisses Ziel, eine gewisse Motivation.
Die Hubwelt ist einfach zu aufgesetzt. Man bräuchte was außerhalb der Konsolen. So wie bei Mikey, dass man die Schule verlassen will oder Elvin Atombänder besuchen in seiner Kammer. Irgend sowas fehlt da.
Dass man Marken sammeln muss, dass man in jedem Spiel einen gewissen Highscore erreichen muss, damit man das Gebäude verlassen kann. Irgendwas Obstruses in der Richtung, ja.
Richtig.
Im Prinzip könnte man an der Stelle jetzt fast abschließen und sagen, naja, war ein nettes Spiel, eine total schöne Idee mit diesen Minispielchen. Das gab es damals auch noch nicht oder nicht wirklich oft.
Das war wirklich neu, ja.
Genau, das war wirklich neu und innovativ, auch wenn die Spiele selber halt dann doch sehr simplifiziert waren. Was man aber auch sehen muss, das ist ja auf einer Kassette erschienen und da hat man auch nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz gehabt, um da mehrere, also wirklich hochwertige Spiele, das mussten ja simple Spiele sein, die man da einbaut, sonst hätte das auch alles gar nicht gepasst. Ich habe übrigens auch mal gelesen, die Ladezeit auf dem C64, die betrug knapp 3 Minuten. Finde ich für eine Kassette eigentlich ganz ordentlich. Es gab ja auch durchaus Spiele, wo man sich eine Folge Alf, während das Spiel geladen hat, anschauen konnte. Das ging schon relativ fix.
In der Anzeige von Terminal Software steht auch, dass es mit einem Schnelllader ausgeliefert wird.
Genau, die haben das schon technisch da so versehen, dass das wirklich schnell gestartet wird. Und das hat wohl auch funktioniert.
Also das T64-Image hat auch bei mir nur 35 Kilobyte. Ist das Spiel wirklich auch nicht groß?
Ganz genau. Nichtsdestotrotz gibt es ja noch einen Punkt, den wir noch ansprechen müssen, nämlich der Grund, warum Lazy Jones quasi unsterblich geworden ist, auch wenn viele das gar nicht unbedingt wissen. Wir haben uns diesen Stardust-Automaten noch nicht angeguckt. Das ist der letzte Raum, der uns jetzt noch fehlt. Und der Automat selber ist auch ganz simpel. Das ist so eine Art Asteroids, also es ist auch wieder so ein Weltraum-Shooter. Ich habe unten ein Raumschiff, das nach links und rechts bewegt werden kann und Asteroiden fliegen mir entgegen. Und die kann ich abschießen. Und das war es eigentlich auch. Das ist auch wieder ein simples Spiel, kann man spielen, ist aber auch nichts Besonderes. Das Besondere ist allerdings hier auch wieder die Hintergrundmelodie. Und hier würde ich jetzt einfach mal eine Wette eingehen, dass alle, die uns jetzt gerade zuhören, dass diese Melodie bekannt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der diesen Song noch nie gehört hat. Und den würde ich jetzt auch ganz gerne mal kurz für euch einspielen an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Wette gewonnen oder verloren habe. Ich bin mir relativ sicher, dass das bekannt ist. Warum ist das nämlich bekannt? Weil dieser kleine Clip einer der erfolgreichsten elektronischen Songs aller Zeiten geworden ist. Nämlich ein paar Jahre später nach dem Spiel. Wir sind ja hier im Jahr 84 und wir machen jetzt mal einen Sprung in das Jahr 1999. Da gab es nämlich ein Elektro-Projekt, das sich Zombination genannt hat. Ein Projekt aus Deutschland. Und die haben da einen Dancefloor-Hit veröffentlicht mit dem Titel Kernkraft 400. Und wenn wir da jetzt mal reinhören, dann könnte es sein, dass uns das relativ bekannt vorkommt. Wir machen mal hier nur einen ganz kurzen Ausschnitt, weil wir hier keinen Ärger mit der GEMA haben wollen, aber ein paar Sekunden dürfen wir abspielen.
Ich war damals auf der Tanzfläche und habe darauf getanzt. Tatsache. Und mir kam es damals bekannt vor, aber das war ja damals üblich, dass einiges da immer gesampelt wurde. Aber ich wusste nicht, dass es auf einem C64-Titel basierte. Zumindest mal damals nicht.
Das ist verrückt, ne?
David Whittaker hat über Dritte erfahren, dass es den Song Kernkraft 400 gibt und dass der eben auf dem Stardust-Song-Jingle basiert. Hat sich erst nicht großartig drum gekümmert. Allerdings ist dann dieses Lied eben auf Platz 1 in einigen europäischen Ländern gegangen, in Großbritannien auf Platz 2 und in Deutschland nahe an die Top 20 ran. Und dann hat er sich dahinter geklemmt wegen Urheberrecht und hat als Fazit in einem Interview gesagt, dass er damit wesentlich mehr verdient hat als mit Lazy Jones in der ganzen Zeit, während das Spiel aktuell war. Und ja, da kam noch mal ein bisschen was bei rum und es hat ihn auch gefreut. Allerdings schaut er auch auf Lazy Jones als auf ein Spiel zurück, was eine Fingerübung war für das, was er dann auch später gemacht hat. Also Lazy Jones ist in seiner Biografie dann zwar der erfolgreichste Spieletitel, den er programmiert hat, aber karrieremäßig hat er sich dann auf Audio spezialisiert. Und da ist ja der Sascha großer Fan in dem Bereich und da kannst du was zum späteren Werdegang von ihm innerhalb der Spieleindustrie sagen.
Also David Whittaker war auch Freund von Rob Hubbard und Ben Daglish. Und wenn man sich so seine musikalischen Stücke anhört aus der C64-Zeit, dann kann man auch den Einfluss raushören, die sich Ben Daglish, Rob Hubbard und er sich gegenseitig offensichtlich gegeben haben. Weil ich finde, gerade David Whittaker ist so eine Mischung aus Rob Hubbard und Daglish. was nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Und er hat auch viele Auftragsarbeiten gemacht, wie Ghostbusters und Real Ghostbusters und solche Geschichten. War zwar nicht die beste Version, finde ich, von dem Song von Ray Parker Jr. Das von Activision ist im Wesentlichen besser, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber was er immer wieder gemacht hat, war nicht nur Musik, sondern war immer irgendwie für die Effekte oder für das gesamte Audiokonzept zuständig. Und nachdem er nach der 8-Bit-Zeit, auch in der 16-Bit-Zeit, sehr, sehr aktiv war auf dem Amiga, unvergessen natürlich Shadow of the Beast.
Großartig.
Finde ich den besten Amiga-Soundtrack überhaupt. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht werden jetzt einige Hülsbeck-Jünger wahrscheinlich jetzt eher ausrasten und sagen, nee, Turrican oder was weiß ich ist besser. Für mich war es immer noch Shadow of the Beast.
Aber auch ein fürchterliches Spiel.
Fürchterliches Spiel, tolle Grafik, tolle Musik, aber das war's auch. Für mich war Whittaker auch der Einzige, der den Amiga neben Hülsbeck und Hippel auch audiomäßig unter Kontrolle hatte und nicht so wie ein furchtbares Sample-Wirrwarr anhörte. Also nach ein paar Spielen auch auf dem Amiga hat er sich aus der Komposition immer mehr zurückgezogen und wurde dann mehr in die Audio-Richtung gepusht oder hat sich da eingearbeitet, wo er auch heute die Traveller Tales, die Herausgeber der Lego-Spiele, ist er immer Head of Audio gewesen. Und was hat er noch gemacht auf der Amiga-Zeit? Xenon 2 hat er auch nicht die Musik gemacht, es war ja Bomb the Bass, aber er war zuständig für die Musikprogrammierung. Da zeichnete es sich schon ab, dass ihm, glaube ich, das Technische und das Audiophile mehr gefallen hat als die Komposition selbst.
Man sieht also, dass er auch heute noch wirklich sehr, sehr aktiv ist. Aber lasst uns nochmal zurückkommen zu Lazy Jones und auch nochmal ganz kurz zu dem Zombie Nation, weil es ist wirklich unfassbar, wie erfolgreich dieser Song geworden ist. Wir haben den bestimmt alle schon mal gehört. Das Musikvideo von Zombie Nation, Kernkraft 400, gibt's auf YouTube. Das hat mittlerweile 65 Millionen Aufrufe. Schafft Ed Sheeran wahrscheinlich an einem Tag, das mag auch sein, aber das ist schon echt eine Hausnummer. Das ist eine riesige Geschichte.
Für so einen Electronic-Music-Titel aus den 90er.
Ja, das ist unfassbar. Also das ist wirklich einer der erfolgreichsten elektronischen Songs aller Zeiten geworden aus diesem kleinen Computerspiel. Das ist wirklich irre. Wisst ihr, wo und wann dieses Zombie Nation, dieses Kernkraft 400 gespielt wird?
Bei sowas wie Face-Offs, also Bullies und so.
Genau. Das ist ganz oft bei Sportveranstaltungen auch. Also es gibt auch in den USA einige Eishockey-Vereine oder Basketballvereine, wo das dann im Stadion läuft.
Ah ja.
Ich war in diesem Jahr einmal in der zweiten Bundesliga bei einem Auswärtsspiel meiner Mannschaft in Gelsenkirchen zu Gast.
Ist es schon dritte Liga oder zweite noch?
Ja, das ist noch zweite Liga und das bleibt auch so, jedenfalls in diesem Jahr. Aber mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Aber auch da wurde der Song gespielt und was ich ehrlich gesagt auch jetzt erst durch die Recherche mitbekommen habe, der Song ist von 2019 an auch die Torhymne gewesen von der deutschen Nationalmannschaft. Da habe ich einen Post gefunden vom DFB. Da konnte man abstimmen im August 2019. Welcher Song soll der nächste Tor-Jingle der Nationalmannschaft werden? Haben mehr als 90.000 Menschen in Deutschland mitgemacht und Kernkraft 400 von Zombie Nation hat mit 19,9% da den Platz 1 belegt.
Wow.
Fand ich echt spannend. Relativ knapp dahinter waren noch Chöre von Mark Forster und von allein von Culture Candela. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, aber die waren jedenfalls auf Platz 2 und 3. Dann dahinter auf dem vierten Platz Thunderstruck von AC/DC, aber dann auch so interessante Sachen wie der Triumphmarsch aus AIDA.
Ist ja alles langweilig.
Ja, was die da nicht alles zur Wahl gestellt haben. We Will Rock You von Queen.
Tulpen aus Amsterdam, falls Robben wieder mal spielt.
Aber kein Wunder, dass das auf Platz 1 ist. Die anderen sind so selbstverständlich in der Auswahl. Wisst ihr, was ich meine? 2 und 3 fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Aber ich möchte jetzt hier Zombie Nation nichts absprechen. Das ist schon ein großartiger Titel.
Ja, absolut. Und mittlerweile wird das aber wohl auch nicht mehr als Torhymne genommen. Da gab es ja jetzt letztens ganz aktuell so einen Aufruf, dass Major Tom demnächst gespielt werden soll. Dieses völlig losgelöst. Also 5 Jahre war der Song dann die Torhymne von der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, cool.
Wusste ich nicht. Ich persönlich würde ja immer Don't Cry For Me Argentina spielen seit 2014, aber gut, macht halt jeder anders.
Ich bin zwar beinahe eingeschlafen bei den Fußballanekdoten, aber jetzt bin ich wieder wach. Aufgrund dieses Hinweises. Ja, großartig. Es freut mich jetzt irgendwie.
Er hat ja damals mit der Band Kontakt aufgenommen mit Zombination, mit dem Florian Senfter hat er wohl irgendwie gesprochen, der das Projekt damals gemacht hat. Und die haben sich außergerichtlich geeinigt, der hat eine Zahlung bekommen. Wie viel? Dazu findet man leider nichts im Netz. Ich habe an einer Stelle irgendwas von 8000 Pfund gefunden.
Oh Gott.
Also es wird nicht so wahnsinnig viel gewesen sein, wobei der David Whittaker in einem Interview mal gesagt hat, dass er damit schon zufrieden war, dass er durch diese Zahlung mehr verdient hat als mit dem eigentlichen Spiel an sich, also durch die Spielverkäufe, und für ihn war das wohl auch okay. Was ich noch kurios finde in dem Zusammenhang, noch zwei Sachen. Zum einen hat er ja Kontakt mit dem aufgenommen und gesagt, hey, ihr habt hier meinen Song gestohlen. Letztlich hat er ja nichts anderes gemacht, denn ich weiß nicht, ob er sich mit Nena irgendwie unterhalten hat, ob er da 99 Luftballons mal in der Sid-Version benutzen darf oder halt auch die anderen Fade to Grey beispielsweise.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Das glaube ich nämlich auch nicht, dass das passiert ist.
Es ist eine Frage, wie er aufgetreten ist, oder? Man muss ja nicht gesagt haben, hey, du hast meinen Song gestohlen, sondern hey, was war deine Inspiration? Könnte ich das vielleicht gewesen sein? Und dann hat der andere gesagt, jo, hier, 8000 Pfund, gut ist.
Ja, es ist ja auch schön, dass sie sich dann irgendwie geeinigt haben, ohne dass das jetzt einen ewigen Rechtsstreit gegeben hat. Und noch ein Satz, auch aktuell hört man das ja ab und zu mal im Radio, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. 2022, da gab es eine neue Version von dem Song von einem Rapper, der sich Topic X nennt. Und der hat das Kernkraft 400 auch nochmal genommen, hat das mit dem Untertitel A Better Day neu veröffentlicht. Und da ist jetzt halt auch eine richtige Melodie darunter. Denn dieser Song, der eigentliche, der war im Grunde ja ohne Gesang. Und das Ding ist auch nochmal in Deutschland bis auf Platz 26 immerhin in den offiziellen Musikcharts eingestiegen.
Also sehr erfolgreiches Werk und das 40 Jahre nach Veröffentlichung. Also wir zeichnen jetzt 2024 auf. Schon Respekt, dass es so einen Nachhall hat.
Nicht tot zu kriegen.
Ein 6-sekündiges Stück, das muss ich betonen. Es geht nicht länger.
Das ist wirklich verrückt. Also das kann ich nur jedem, der uns zuhört, mal empfehlen. Guckt euch mal dieses Video von Zombination an. Im Grunde ist da auch nicht viel mehr in diesem ganzen Song als dieser kurze Clip, der sich auch permanent wiederholt. Aber es geht halt voll ins Ohr.
Es wäre lustig, wenn in dem Clip Stardust gespielt werden würde.
Ja, das ist nicht der Fall. Da tanzen, wie gesagt, zwei halb bekleidete Frauen rum und man fragt sich, warum, aber naja, gut.
Es gibt einige Leute, die auch behaupten, dass David Whittaker dieses Stück auch irgendwo geklaut hat oder inspiriert worden wäre. Und zwar vom Electronics Ensemble It Happened Then, ein Titel aus den 80ern. Wildes Video, könnt ihr euch auch mal anschauen. Aber da habe ich vielleicht eine Tonfolge von 4 Tönen maximal annähernd heraushören können, was vielleicht so klingen könnte, aber das ist schon echt weit hergeholt gewesen. Aber es behaupten immer noch einige fest, dass das von da rausgeklaut worden wäre. Aber das kann ich nicht bestätigen. Nur so nebenbei erwähnt auch noch. Mhm. Ach ja, ein Titel hat er auch noch geklaut. Und zwar Begegnung der dritten Art, John Williams. Diese markanten 5 Töne, dieses Bam, 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 Bam. Das hat er auch ein bisschen anders arrangiert, in seinem Takt angepasst und auch nochmal melodisch nochmal draufgesetzt, in einer anderen Tonhöhe. Das ist auch super, sich integriert in sein Stück, aber geklaut ist es. Naja, lassen wir das.
Und wir haben uns ja auch über Mad TV gefreut und über diese ganzen schönen Titel, die man dort einkaufen konnte. Da gab es auch keine zugrunde liegenden Rechte.
Genau, auch bei den Football-Managern der 80er war ich froh, wenn zum Beispiel die echten Namen drüber gerannt sind. Das ist einfach besser gewesen.
Ja.
Wir haben ja gesagt, bei David Whittaker, er ist noch bei Traveler's Tale. Also man muss dazu sagen, der Mann ist dieses Jahr 67 geworden. Das bedeutet auch, dass wahrscheinlich die aktive Karriere demnächst oder vielleicht auch schon zu Ende gegangen ist. Aber er war bei EA und wir haben nur mutmaßen können, was er da macht. Wir vermuten in der Sportspielszene, weil er in den 90er Jahren vorher auf dem Amiga relativ viel da im Audiobereich gemacht hat und dass da vielleicht auch EA Sports gesagt hat, wäre was für unsere Sportspielreihe. Aber es kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Und wie gesagt, dann die letzten 20 Jahre fast müsste es Traveler Tale gewesen sein als Arbeitgeber.
Ich möchte noch einen Titel einwerfen, was er gemacht hat. Das ist sträflich eigentlich, dass man den vergisst. Speedball. Davon hat er auch die Musik gemacht.
Ah, das sind die Bitmap Brothers. Schöner Titel. Wirklich schönes Spiel, aber auch wieder Sportrichtung.
Ja.
Ich habe ja im Vorfeld über Cultboy gesprochen. Wir haben keine Berichte gefunden, nur von der Return einen Artikel. Aber wir sind dann auf die Idee gekommen, den Co-Piloten von Microsoft mal zu fragen. Und da ging es darum, dass er uns einen Kurztest schreibt und ein Fazit im Stile von den damaligen Autoren der Powerplay, Boris Schneider-Johne, Boris Schneider damals, und Heinrich Lenhardt. Und die Antworten waren ganz interessant. Bei der Beschreibung und Bewertung kam im Positiven raus bei Boris Schneider-Johne: Die Spielidee ist super, die einzelnen Spiele sind zwar eher bescheiden, aber lassen durchblicken, welche Spiele gemeint sind. Lazy Jones glänzt durch Abwechslung und macht Spaß. Und bei Heinrich Lenhardt schreibt er, die Steuerung ist in einigen Minispielen etwas hakelig. Es erfordert Geduld und Übung, um die richtige Balance zu finden. Trotzdem ein echter Geheimtipp. Die Vielfalt der Minispiele ist beeindruckend und Lazy Jones ist ein Muss für alle, die gerne verschiedene Genres ausprobieren. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, auch wenn ich bezweifle, dass der Daumen komplett hochgegangen wäre bei einer Bewertung innerhalb der Powerplay. Die ASM hätte natürlich 12 von 12 gegeben, ist klar.
Genau. Ich glaube, es wäre ein Gezo gewesen, 1984.
Oder finde ich gut, aber kein Superhit.
Ja, das glaube ich auch. Wir hatten ja auch noch zusätzlich die künstliche Intelligenz mal gefragt, welche Wertung hätte denn wohl die Powerplay gegeben damals in so einer 100% Wertung? Und da hat uns die AI ausgespuckt, dass die Powerplay wohl 85% gegeben hätte und die ZEP64 aus UK, die hätten das mit 88% bewertet. Da habe ich so meine Zweifel. Ich denke, die Powerplay wäre deutlich niedriger gewesen, die ZEP64 wahrscheinlich sogar deutlich höher. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, aber ich habe echt gestaunt, dass diese Texte ziemlich passend waren. Also das kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht so in dem Stil tatsächlich auch damals über das Spiel berichtet worden wäre.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, die Powerplay hatte 84 ja noch keinen eigenen Teil. Also die haben ja auch später erst mit der Wertung angefangen. Ich sehe die 85 auch als deutlich zu hoch an, aber ein britisches Spiel nur mit 88% bewerten, was sogar spielbar ist, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist mindestens 90% gewesen.
Genau. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Lazy Jones ist ja erschienen, offiziell auf dem C64, auf dem ZX Spectrum und auch auf dem MSX. Wobei die C64-Version wegen der Musik, wir haben es ja schon gesagt, einfach auch mit Abstand die beste ist. Es gibt allerdings noch eine andere Version von dem Spiel. Das ist keine offizielle Portierung natürlich, aber da habe ich gestaunt und zwar für den KC85. Ich weiß nicht, ob euch der Rechner irgendwas sagt. KC heißt Kleinkomputer und das ist ein Computer, der damals in der DDR entwickelt wurde. Und da gab es einen Programmierer, der sich Lazy Jones als Vorbild genommen hat und ein Spiel namens Club X programmiert hat. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das letztlich Lazy Jones für diesen KC85, für diesen DDR-Computer. Ich habe hier mal eine kleine Anleitung gefunden. Das ist auch damals auf Kassette erschienen. Und da heißt es in der Kurzbeschreibung, das finde ich sogar ganz cool gemacht. Da geht es nämlich nicht um einen Hausmeister, der irgendwie keine Lust hat zu arbeiten, sondern der Hauptcharakter, der heißt natürlich auch nicht Jones, sondern das ist der Udo. Und der Udo ist ein Computerfan und hat sich in den Computerclub eingeschlichen. Er möchte gern alle Spiele beherrschen, um die höchste Punktzahl. 1200 Punkte kann man maximal erreichen. Hinter fast allen Türen ist ein Computer spielbereit aufgebaut. Mit dem Fahrstuhl kann Udo die Etagen wechseln, um alle Türen zu erreichen. Nun wäre ja alles ganz einfach, wenn da nicht der diensthabende Aufpasser im Treppenhaus aufpassen würde. Dieser versucht nun, Udo zu greifen. Solange der Aufsichtshabende nur bis zur Hälfte sichtbar ist, kann sich Udo in einen Raum retten, wobei die Türen von Toilette und Ruheraum immer begehbar sind. Nun kann es ja auch mal vorkommen, dass der Strom weg ist. Das haben wir bei Lazy Jones tatsächlich nicht. Dann muss Udo schnell mal den Schaltraum finden, um den Hauptschalter zu betätigen. Auch andere Überraschungen lauern noch. Bei jedem Neustart des Spiels nehmen die Räume eine andere zufällige Belegung an. Für das Spiel sind die Cursor-Tasten und die Leertaste notwendig. Wie diese Tasten angewendet werden, soll der Spieler selbst herausfinden. Damit schließt die Bedienungsanleitung. Und wenn man mal im Netz googelt nach diesem Spiel, dann findet man zum einen einen Emulator, auf dem man das und auch diverse andere DDR-Spiele online im Browser spielen kann. Ich habe das mal ganz kurz angespielt und das ist schon irgendwie ganz witzig. Von Farben und so natürlich auch nicht vergleichbar mit der C64 Version und es fehlt halt auch total die Musik. Da hat man halt nur so ein Piepsen und wir haben es ja auch vorhin schon bei den offiziellen Versionen gesagt, da geht natürlich ganz viel verloren. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man halt, das ist 1:1 von Lazy Jones abgeguckt und auf diesen Computer übersetzt worden. Fand ich sehr spannend. Kleine witzige Anekdote noch.
Ja, von der Rahmenhandlung finde ich es sogar interessanter oder passender, muss ich gestehen.
Besser als meine Kaserne?
Deine Idee müssen wir noch ein bisschen ausbauen und dann kommen wir auf den gleichwertigen Platz.
Aber was ganz interessant ist, in anderen Ländern ist das Spiel ja auch erschienen. Also Sprache ist unter anderem auch noch Spanisch und Italienisch. Und da heißt er Mr. Juego oder Sala Giochi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das zweite ist Italienisch. Das heißt aber einfach nur Game Room, also sprich Spieleraum. Ein weiterer Name, unter dem Lazy Jones auch bekannt ist, ist Crazy Joe. Und wenn man der C64-Wiki glauben darf, dann gibt es auch einen Nachfolger Lazy Jones Rides Again. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo jemand Lazy Jones 2 startet, aber ich sehe da keine Unterschiede zum Lazy Jones 1. Also keine Ahnung, ob das letzte so passt. Was allerdings verbrieft ist, dass das Spiel nicht überall Lazy Jones heißt. Wir kennen es halt alle so als den Titel und der wird ja auch die ganze Zeit eingeblendet, wenn man spielt.
Ich glaube, das mit dem Lazy Jones Rides Again, das ist ein Gerücht. Man sieht das auch auf der C64-Wiki-Seite, dass das nicht verlinkt ist. Also man bekommt keine weiteren Informationen. Und soweit ich das in der Recherche gesehen habe, war auch nie offiziell ein Nachfolger von dem Spiel geplant. Also ich glaube, das stimmt einfach so nicht.
Das glaube ich auch, aber trotzdem wollte ich es an der Stelle eben noch erwähnen, damit wir auch für die Leute, die gerne sagen, hey, da würde doch was fehlen, weil wir wurden unter anderem darauf angesprochen bei MAD-TV, dass wir doch über Tower-TV nicht gesprochen haben und das ist unter den Tisch gerutscht damals, das hatten wir durchaus auf dem Schirm und das haben wir jetzt zumindest bei Lazy Jones für die Komplettierung nachgeholt und falls es dazu mehr Informationen gibt, dann meldet euch doch einfach bei uns auf Discord oder persönlich auf der Homepage mit Kommentarfeld, wir reagieren hier und da ein bisschen verzögert, aber wir antworten natürlich allen, die da entsprechend Kritik, Lob oder sonstige Zusatzinformationen uns geben können und interagieren auch gerne mit euch.
Vielleicht hat ja irgendjemand, der das jetzt hört, Lazy Jones 2 in seinem Regal stehen. Ich glaube es zwar nicht, aber es wird mich total begeistern. Und wenn das so ist, ich bin ja auch ein Sammler, dann schickt unbedingt mal ein Foto. Das möchte ich gerne mal sehen. Das Cover, die Hülle, wie das so aussieht, das würde mich wirklich sehr interessieren. Abschließend, wie kann man Lazy Jones dann irgendwie heute spielen? Das ist halt wirklich schwer. Das ist nirgends auf irgendeiner Compilation erschienen. Es gibt kein Remake. Es ist auch nicht auf dem C64 Mini oder Maxi beispielsweise drauf. Man muss das alte Originalspiel haben, beziehungsweise sich das aus irgendeiner Quelle besorgen. Das ist ja auch dann bei den C64-Spielen immer möglich, aber das ist natürlich nicht legal. Ich habe mal geschaut, wie das so bei eBay aussieht und da ist das ein sehr seltenes Spiel, das so gut wie gar nicht gehandelt wird. Ich habe eine Kassette gefunden für den ZX Spectrum, die man in England für aktuell 6 Pfund bestellen kann. Allerdings kommen dann natürlich noch Porto, Zoll und sonst was hinzu. Das macht da nicht ganz so viel Spaß. Bei den verkauften Auktionen habe ich so das eine oder andere gefunden, wo es dann auch so an die 100 € ging. Also wenn man das im Original haben will, ist das wirklich nicht so leicht zu bekommen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Browser-Emulatoren, die das Spiel anbieten und wenn man da auf der Suche ist, dann wird man da sicherlich fündig.
Das Spiel ist auf alle Fälle für alle Leute, die sagen, ich möchte mal so eine Minispielsammlung haben und das war damals was ganz Neues, aus historischen Gründen einen Besuch wert. Wer jetzt sagt, ich habe Lust gekriegt nach dem Podcast, ihr spielt keinen totalen Schrott, aber es gibt natürlich trotz allem qualitativ noch bessere C64-Spiele auch heute.
Mein persönliches Fazit ist auch, mir hat das jetzt beim Wiederspielen wirklich nochmal Spaß gemacht. Allerdings auch nur für einen kurzen Augenblick, also für ein Viertelstündchen kann man das wirklich spielen und dann nochmal eintauchen und das ist schön. Es ist auch ein Spiel, was ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Das finde ich auch immer ganz nett. Was meine größte Enttäuschung war, ist das, was wir ganz am Anfang aufgeklärt haben, dass ich halt immer dachte, ich muss hier irgendwas machen und weiß einfach nicht, wie es geht. Und jetzt habe ich halt festgestellt, naja, da gibt's halt auch nicht mehr. Man klappert eben die Räume ab, sammelt Punkte und das war's. Das hat's für mich so ein bisschen entzaubert im Nachhinein. Aber Spaß hat's trotz allem wirklich nochmal gemacht.
Ja, spielerisch hake ich es auch ziemlich schnell wieder ab. Das war jetzt sehr interessant für die Recherche, mal wieder auszupacken nach 30, 35 Jahren. Aber wo ich froh drum war, war es wieder wegen der Musik. Ich finde den Soundtrack großartig, auch von Zombination. Das Cover ist so ein fetter Ohrwurm. Und die Lieder, die lassen mich jetzt in den nächsten 2-3 Wochen bestimmt nicht mehr in Ruhe.
Mich wundert eh, dass du nicht das Spiel ausgesucht hast als Soundfreak. Also ich glaube, der Christian hat es nur wegen dem Aufzug genommen.
Ja, genau.
Ich war halt damals, wie ich am Anfang gesagt habe, relativ verzweifelt, weil ich da nach einem Ziel gesucht habe. Und es hat mich wahnsinnig gemacht damals, dass es da kein Ziel gab oder ich kein Ziel erkennen konnte. Und das ist das große Manko.
Es war bei mir auch so. Wir haben alle eine ähnliche Bewertung vom Spiel. Die stimmt auch mit den Stimmen, die wir online gefunden haben, so überein. Und wir haben auch alle eine ähnliche Spielerfahrung mit dem Spiel und auch den gleichen Grund, warum wir es gespielt haben. Das ist einfach die Musik und diese Entdeckungsneugierde, wenn du durch diese 18 Räume noch nicht durch warst. Aber wenn das dann mal wieder war, dann legt man es eben auch wieder zur Seite. Trotz allem ein schönes Spiel. Und wer Lust hat, probiert es einfach mal aus oder erinnert sich mit uns auch zurück innerhalb eines Let's Plays, das ich wahrscheinlich noch aufzeichnen werde für YouTube. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und es hat mir wieder mit euch beiden großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das dann in einer der nächsten Folgen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss zusammen.
Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.